Pro und Contra, Blicksport Podcast. Es geht schnell hin und her heute, weil wir sind beim Tennis. Und da haben wir...
Endlich Fachwissen. Der Heinz Günthardt ist zu Gast. Blick, Tennisexperte, Kolumnist bei uns. Und erklärt uns auf darüber, was uns in Wimbledon erwartet in den nächsten Tagen, Wochen. Ein Mann, der eigentlich keiner Vorstellung mehr bedarf. Wir sagen es gleich schnell, zweifacher Grand Slam-Sieger im Doppel in den 80er Jahren, French Open und eben auch Wimbledon gewonnen. Darum gehört er auch zum exklusiven, also ist Mitglied vom Club dort in Wimbledon, hat immer ein Billett. Das wird er unter anderem erzählen und ein paar Schmonzetten hat er auch sonst noch auf Lager.
Wie mir auch.
Also reinhören lohnt sich.
Absolut.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Wir sind verbunden mit einem Mann, der weiss, von was er redet, was eine angenehme Abwechslung ist da. Heinz Günthardt ist am Draht. Heinz, wo steckst du eigentlich? Was ist Schweden oder Frankreich?
Ich bin in Südfrankreich momentan, aber langsam auf dem Weg in den Norden, weil es ist ziemlich warm mittlerweile hier im Süden.
Was heisst das? 30 Grad Marke haben wir auch geknackt in der Schweiz. Das ist jetzt.
Ja, dann ist es ähnlich.
Könntest du auch heimkommen von dem her?
Also, was heisst, du gehst in den wohin gehst du in den Norden? Innerhalb von Frankreich oder weiter nördlich?
Nein, Südschweden.
Ah.
Weiter nördlich. Ein denn? Stück weiter nördlich. Ja.
Das ist aber nicht nur die Flucht vor dem Klima.
Nein, es ist auch wunderschön dort. Aber ich will nur ein paar Tage dort sein. Und dann geht es ja weiter nach Wimbledon. Wimbledon will ich selbstverständlich nicht verpassen.
Womit wir schon mit dem Thema wären. Wir reden heute nämlich ausführlich über das grösste, bekannteste sicher, grösste im Sinn von der Ausstrahlung, von der Aura, Tennisturnier von der Welt. Über Wimbledon ab 1. Juli-Wochenende geht es dort ernst. Und es gibt dann doch das ein oder andere spannendere Thema, wo wir diskutieren sollten, dringend von den Schweizer, Schweizerinnen, wo wir eher hinterher dazukommen, zu den jüngsten Ereignissen im Welttennis, wo wir uns versuchen, einen Riem zu machen drauf. Und wo wir auf deine Hilfe hoffen. Aber die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist, Wimbledon, ich habe es vorhin gesagt, eben das wichtigste Tennisturnier der Welt, gefühlt mindestens schon, ein Mythos. Gibt es den Mythos überhaupt noch? Man hört immer, es sei der helle Wahnsinn, aber...
Ja, den gibt es definitiv noch. Das ist in dem Moment, wo man reinläuft, merkt man, das ist etwas anderes. Und warum? Also in Paris staubt es von den Sandplätzen her. In New York schmeckt es so ein bisschen nach New York, also ein bisschen nach Abfall und ein bisschen Schmutz und so weiter und so fort. In Australien ist es einfach wunderschön, wenn man jetzt im Winter im Süden ist. Aber in Wimbledon laufen wir rein und es schmeckt nach Blumen und Rasen. Und der Ton, wenn einer einen Ball schlägt, ist eben auch ganz anders. Also in New York hat es überall Zement, es gibt ein Echo, ähnlich ist es bei den Australian Open, ähnlich ist es bei den French Open, also in Roland Garros. Aber nicht so ist es eben in Wimbledon. Erstens gibt es nur wenig Zement und zweitens wirkt es so ganz anders, wenn man, oder tönt es ganz anders, wenn man auf Rasen einen Ball spielt. Es ist so wunderschön dumpf, es ist so ein Klack. Und das muss man gehört haben, live gehört haben, um es zu verstehen. Also es ist eine ganz andere Atmosphäre, einfach viel nobler.
Nobel, es passt logischerweise ein bisschen zum Tennissport. In Wimbledon, wo ja dann auch der Dresscode hat, jetzt fange ich schon von Stackeln, weil ich an die Royal Box gedacht habe. Die grosse Freude gehabt, letztes Jahr einen Tag in Wimbledon zu verbringen. Und dann hockt man dann logischerweise Center Court. Und das Faszinierendste eigentlich, also Tennis super, aber das Faszinierendste, was ich beobachtet habe, war eigentlich, wie der Sonnenschutz oben an der Royal Box wirklich minütlich verschoben worden ist. Dass nie einer der Gäste in der Royal Box auch nur ein bisschen im Schatten gehockt ist. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, welcher Royal das dort war und ob einer dort war. Aber das hat mich sehr beeindruckt.
Also die sind nicht im Schatten gehockt?
Doch, sie sind, Entschuldigung, vielleicht habe ich es jetzt falsch gesagt.
Die Noble Blessy, die muss natürlich erhalten.
Absolut. Ja, richtig, aber das Schöne am Center Court von Wimbledon ist ja, dass der Center Court in Wimbledon ein Permanenzdach hat. Das heisst, ein Teil der Zuschauer sitzt ja permanent im Schatten. Ich weiß nicht, wo du gesessen bist, genau. Aber es gibt eine noblere Seite und eine weniger noble Seite. So wie früher auf einem Schiff, oder? Da hat es die Postseite gegeben, oder? Und das gibt es eben auch in Wimbledon. Dann sitzt man eben leicht kühler auf der Schattenseite.
Also ich bin eigentlich schon im Schatten gehockt, aber die Royals, die hocken ja dann hinten, also hinter den einen Grundlinien, oder?
Ja, richtig, aber was ich will sagen, die eine Seite ist ja dann meistens in der Sonne.
Ah, ja, genau.
Also die günstigere Plätze dort, jawohl, oder? Und die andere Seite ist dann eben im Schatten. Und wenn es richtig heiß ist, ist eben die Schattenseite die nobler Seite. Ah. Wie auf diesen Schiff früher, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, woher es Posch kommt, das Wort, eben vornehm. Portside out, starboard home heisst das übersetzt. Das war nämlich die Schattenseite auf diesen Schiff früher.
Wir als, gut, jetzt Alinghi hat, glaube ich, ein Comeback angekündigt, also die Segelnation Schweiz. Von dem her sollten wir schleunigst uns das wieder drauf schaffen. Ich habe das nicht gewusst, woher aus das Post kommt. Aber schon wieder etwas, hat sich schon gelohnt, dass wir die eingeladen haben.
Jeden Tag wichtige Information.
Fantastisch. Nein, das ist schön. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, der Djokovic hat gespielt dort. Und im Djokovic, seine Box, die ist ja dann so um eine Ecke von der Royal Box gesessen. Also platziert gsi die Spielerbox, und die sind dann meistens gerade knapp in der Sonne gsi. Also es ist klar gsi, wie die Prioritäten gesetzt sind. Goran Ivanisevic hat müssen Sonnencreme anstreichen, und ich weiss nicht, wer auch immer in dieser Royal Box gehockt ist, der Ed Sheeran wahrscheinlich oder so, der hat die vornehme Blässe pflegen. Sehr
eindrücklich. Ja, also ich war schon eifersüchtig auf die Royal Box geschaut. Das passiert übrigens noch öfter, dass die VIP-Boxen von den Spielern und Spielerinnen in der Sonne sind. Und je nachdem, wenn man Glück hat, wenn es eben zwei gibt, ist die eine im Schatten, die andere in der Sonne. Und dann gibt es manchmal einen kleinen Kampf darum, wer dort im Schatten sitzen.
Ist das nicht im Voraus festgelegt?
Ja, je nachdem. Es gibt schon gewisse Leute, die ein bisschen mehr Beziehungen haben, okay, als andere.
Okay, also gibt es Leute, die bessere Argumente haben. Zum
Selbstverständlich, es geht nur um die Argumente.
gut. Das Schöne ist, es ist das Jahr 2023, und ist jetzt vorher gerade bei der Vorbereitung mir klar geworden, dass ich jetzt auch langsam alt werde. Es ist 20 Jahre her, dass der Roger Federer in Wimbledon seinen allerersten Grand Slam gewonnen hat. 6. Juli wird sich das jähren. Und also zuerst völlige Fassungslosigkeit, dass das schon 20 Jahre gewesen sei. Und dann aber aus dem Aha-Effekt, da können wir den Heinz fragen, weil der ist ja dort damals auch schon dabei gewesen.
Ja, gegen Marc Philipp Houssis war das gewesen. Und er war der Grossfavorit, ganz ehrlich, in diesem Finale. Was aus Schweizer Sicht natürlich speziell war, ist, ja, es hat noch nie ein Mann in Wimbledon gewonnen. Erste Frau, Martina Hingis voran. Und darum war immer das grosse Fragezeichen gewesen, ja, schafft er das? Und das Interessante zusätzlich war, dass er in der ersten Runde raus ist in Paris, und dann haben die Journalisten in die Tasten gegriffen und gesagt, ja, der Roger, der packt es nicht auf der grossen Bühne und so weiter und so fort. Oder? Und dann ist er nach Wimbledon gekommen, und dann hat es nochmal gegen den Feliciano Lopez kurzfristig schlecht ausgesehen, wie er Rückenprobleme hatte. Und das war ein ganz eigenartiger Match auf Platz 2 aussen. Hat sich da irgendwie durchgebissen und dann genesen weitergespielt. Und dann ist irgendwie klar gewesen, in dem Moment, wo er den Roddick geschlagen hat im Halbfinale, das war eigentlich vorweggenommen ein Finale gewesen, jetzt muss er es packen. Aber das kennt man ja vom Tennis, wenn man der Grossfavorit ist, kann sie auch sein, und vor dem ersten grossen Titel, dass man sich verkrampft, aber eben nicht der Roger.
Offensichtlich nicht, nein. Ja, den Turnierbaum noch einmal vorgenommen von 2003, und das ist also eine grossartige Zeitreise, das muss man sagen. Die Namen, die dort auftauchen, also top gesetzt war der Leighton Hewitt, das hat man schon fast vergessen. Andre Agassi, der dann Hewitt in der ersten Runde ausgeschieden, übrigens.
Agassi in der Runde. Ivo Karlovic nach 2:0, das hast du gesehen. Genau, ich weiss, so viel unnützes Zeug, es ist ja nicht zum Glauben.
Es ist gar kein Test, du musst gar nicht glänzen, das ist kein Problem. Aber es ist eines von diesen Turnieren, wo man im Nachhinein muss sagen, ist denn das jetzt wirklich so eine schwere Konkurrenz gewesen? Das war meine erste Reaktion gewesen. Eben im Finale Philipp Pussis, vorher Roddick, wo die Geschichte vielleicht auch mittlerweile ja, halt nicht mehr zuvorderst vorne einordnet. Sie haben Schalken im Viertelfinale geschlagen, der Roger Federer. Also, wo würdest du den Wimbledon-Titel 0-3 einordnen? In der Federer Grand Slam Titel Bibliothek?
Ja, natürlich als ganz, ganz wichtig, wie der erste ist, enorm wichtig. Und schließlich kann man ja nur die Leute schlagen, gegen die man kann antreten. Und es ist selbstverständlich so, dass in gewissen Jahren Konkurrenz ein bisschen schwächer ist als in anderen Jahren. Und somit kann man sagen, er hat Glück gehabt, dass es kein Nadal und Djokovic gegeben hat damals in Topform, weil sie noch ein bisschen jung sind. Oder man kann es auch anders anschauen, ja, der Roger hat Pech gehabt, dass der Nadal und der Djokovic dann gekommen sind, anschliessend so schwer heute bei 30 Grand Slam. Also so kann man immer ein bisschen hin und her schieben, aber selbstverständlich ist der erste Titel immer etwas Spezielles.
Wo du den Finale verfolgt hast, ist dir klar gewesen, dass das der Anfang von etwas ganz Grossem ist?
Ja, was will man jetzt dazu sagen? Also es ist extrem schwierig, einen Grand Slam-Titel zu gewinnen. Und nur wie jetzt 3 Stück das so einfach aussehen, der Nadal, der Djokovic und der Federer, hat sich das nicht gross geändert. Das muss meistens ein bisschen etwas zusammenkommen. Man muss fit sein, man darf nicht verletzt sein. Und irgendwo hat es meistens auch noch ein Match, wo eng ist, wo man ein bisschen Glück braucht. Oder Glück des Tüchtigen braucht. Es ist nicht klar, dass wenn einer den ersten Grand Slam-Titel gewinnt, dass er am Schluss 20 Stück gewinnt. Das ganz sicher nicht. Aber er war für viele damals schon der gewesen, mit dem grössten Potenzial. Mit anderen Worten, wenn er sein bestes Tennis gespielt hat, schon damals, ist er besser gewesen als der Rest. Auch besser als ein Leighton Hewitt. Die Frage ist, kannst du das eben auf der grossen Bühne dann auch machen? Wie voran hat er da oder dort einen Aussetzer gehabt, was wirklich zählt hat, wo ein Leighton Hewitt beispielsweise sich eben besser verkauft hat. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Meilenstein für ihn dort auch gewesen. Das ist quasi über die Hürden rübergekommen und dann ist es so richtig losgegangen. Und dann ist es eigentlich nicht überraschend gewesen, dass er noch einige angereiht hat. Aber dass es am Schluss dann 20 geworden sind, also das hat niemand können vermuten.
Ja, eben, die Älteren unter uns erinnern sich an Pete Sampras, seine Marke. Was sind das? 14 gewesen? 15?
14, ja, 14, oder? Und er hat ja
die, hat also unerreichbar gehalten. Ja.
Ja, selbstverständlich. Wie vorne ist ja der Roy Emerson aus den 60er Jahren mit 12 und Ähnlichem. Oder? Und meine Sampras mit 14 hat man gefunden, ja, eben, das hebt ewig. Und dann ist ja der Roger gekommen, oder? Grossartig. Und dann hat man sich gesagt, ja, also wer soll jetzt das noch überbieten? Und dann kommt der Rafa, wer soll denn das noch überbieten? Und jetzt kommt noch der Djokovic. Aber ich glaube, so irgendwann sind wir am Ende von der Fahnenstange. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt die nächste Generation eine 24 Grand Slam gibt. Also das sehe ich jetzt dann doch nicht.
Haben Sie noch mal eine Frage, wo aus dem rausgewachsen ist? Wir haben vorhin kurz darüber diskutiert, ja, dort war vielleicht die Konkurrenz nicht immer so gross gewesen, in einem gewissen Jahr. Aber man hört ja öppen auch die Argumentation, ja, der Federer hat am Anfang nicht so eine grosse Konkurrenz gehabt. Ist das fair, wenn man das so beurteilt? Weil es ist ja immer eine Momentaufnahme. Jetzt hat man das Gefühl, ja, der Nadal ist um und der Djokovic. Aber die Gegner, die der Federer hatte am Anfang, man redet jetzt vielleicht nur noch vom Roddick. Da sind ja schon auch noch Leute und Kaliber rum, die er zuerst mal schlagen musste. Also, er war nicht konkurrenzlos, oder?
Nein, ganz sicher war er nicht konkurrenzlos. Und es ist in dem Sinne nicht fair, wie eben, ich kann nur die schlagen, die gerade vorhanden sind. Und es ist auch schwierig, nachher zu sagen, ja, wenn jetzt der Djokovic und der Nadal früher gekommen wären, wie logischerweise haben sich die 3 in neue Sphären gepusht, wäre er wahrscheinlich früher auch noch besser gewesen. Also ich glaube, auch wenn die früher gekommen wäre, hätte er immer noch sehr, sehr viele Grand Slam-Titel gewonnen, wenn er sich an denen hätte können messen und an ihnen gewachsen wäre, weil das Potenzial ist vorhanden gewesen. Er hat es nur nicht müssen 100% ausschöpfen gegen Gegner, sagen wir jetzt, wie ein Roddick oder ein Bagdatis oder ähnliche, die er hatte, teilweise im Finale. Auch ein Leighton Hewitt war im Verhältnis limitiert gewesen, wenn man im Vergleich mit einem Djokovic oder einem Rafael Nadal. Aber das so anstellen, wie wenn er es einfach gehabt hätte, am Anfang Grand Slam-Titel zu gewinnen, also ich glaube, das ist dann völlig verfehlt.
Eben ja, ich meine, das Argument, du kannst nur gegen die spielen, die oben sind. Klar, und wenn die anderen zwei oben waren, während der Federer war ja dort auch ein Alter, wo er sich sehr leicht hat können, auch den Anforderungen anpassen, also die Leistung hätte können und müssen aufschrauben zu dem Zeitpunkt.
Ja, also wenn ich jetzt das vergleiche zum Beispiel mit dem FC Bayern, man kann ja sagen, ja, Deutschland ist konkurrenzschwach, oder? Die sind gar nicht so gut, obwohl sie jedes Mal gewinnen. Aber wie bitte, sie haben noch die Champions League gewonnen. Also offensichtlich hätte es auch in einer Liga gewonnen, wo viel stärker gewesen wäre. Und Ähnliches kann man auch sagen wie Roger. Also er hat fantastisch Tennis gespielt, vor allem in seiner Prime. Und wer weiß, was das für ein Match geworden wäre. Leider hat es die nicht gegeben, erst ein bisschen später. Aber wenn man zurückschaut, die Match, die es gegeben hat, vor allem gegen den Rafael Nadal, ich meine, das sind Filme überdreht worden. Oder? Also viel besser kann man nicht Tennis spielen.
Bringt uns in die Gegenwart, würde ich sagen, bevor wir da uns verdächtig machen, nur noch über die Vergangenheit zu schwelgen. Du hast den Novak Djokovic ins Rennen geworfen vorher. Von den grossen drei im Moment der einzige, der intakt ist, körperlich. Rafael Nadal bestens dokumentiert, hofft man auf eine Abschiedstournee in einem Jahr, aber für einen Moment macht der Körper nicht mit. Und ich glaube, alles andere ist dann zum jetzigen Zeitpunkt auch vor allem Hoffnung, dass es noch einmal weitergeht. Novak Djokovic ist anders. Er hat jetzt gerade seinen 23. Grand Slam-Titel gehabt. Sich da damit, was die Zahl angeht, abgehoben vom Rest, vom Rest vom Feld, von den anderen beiden Allzeitgrössen, die wir schon thematisiert haben, geht jetzt mit dem Schwung auf London und wird dort ja was machen? Eigentlich muss der das ja wieder gewinnen.
Ja, müssen ist das falsche Wort, aber er ist der Herr, den man muss schlagen, wahrscheinlich, damit man selber gewinnt. Ja, das Interessante war ja, vor dem Alcaraz-Spiel haben alle eigentlich wollen, dass jetzt die neue Generation übernimmt. Man hat es richtig gespürt. Und die Last auf der Schulter vom Alcaraz war einfach zu gross gewesen. Das hätte nicht mögen stemmen. Wie irgendwo weiss auch er, dass der gute Kollege wahnsinnig gut ist. Und vor allem hat er das auch gemerkt, die ersten 20 Minuten, wie das losgegangen ist in dem Paris. Die Intensität, was die Ballwechsel betrifft, die hat die Alcaraz gegen keinen anderen sonst. Und dort hat er gemerkt, meine Freunde, der Kollege auf der anderen Seite ist einfach auf einem anderen Niveau. Und wenn ich das muss er so spielen, best of five, das wird extrem schwierig. Darum hat er ja eigentlich auch nach zweieinhalb Sätzen schon nicht mehr richtig mögen. Also die Last von den Erwartungen und nachher eben die Ballwechsel, die es da gegeben hat gegen den Novak, das war einfach zu viel gewesen. Und es gibt ja keinen Grund, warum die Form, die er in Paris gezeigt hat, nicht sollte mit nach Wimbledon auf der Rasen, wo er eigentlich sogar noch ein Mühli stärker ist. Wobei, etwas sollte man nicht vergessen. In Paris kann ich eigentlich niemanden wegschiessen, also so richtig heiß laufen. Das ist sehr, sehr schwierig, best of five. Aber auf Rasen ist das machbar. Also ich kann mal für zwei Stunden heiß laufen und einfach ohne Ende servieren, irgendwo da oder dort das Teilbrech können und dann noch ein Break machen. Und ich gönne so ein Match. Also von dieser Seite her ist es vielleicht ein bisschen einfacher, einen Titel in Paris zu verteidigen, als in Wimbledon, obwohl der Novak in Wimbledon an für sich noch besser ist.
Und der Alcaraz ist ja eigentlich ein Sandspezialist, oder?
Ja.
Oder aufgewachsen nicht, auf dem Grosswaden, auf dem Sand. Oder?
Also. Richtig, aber ich bin nicht sicher über die Art und Weise, wie er spielt, unter Umständen auf einem Hartbelag, wenn man nicht allzu schnell einen Hartbelag fast noch besser ist. Oder einen schnellen Sandbelag, so wie in Madrid, wie er spielt, schon extrem offensiv.
Also, was mich beim Novak Djokovic fasziniert, ist ja, der hat jetzt seit 5 Jahren kein Match mehr verloren in Wimbledon. Also 18 Turnier gewonnen, 19 Turnier gewonnen, 20 ist ausgefallen und dann die letzten 2 Jahre wieder zugeschlagen. Also das ist, wenn das im Roger Federer seine Serie wäre, würden wir in der Schweiz seit Monaten wahrscheinlich extra Blätter drucken. Das fliegt jetzt ja, in der Tenniswelt nicht gerade unter dem Radar, aber sonst habe ich das Gefühl, dass den Leuten gar nicht so bewusst. Also ein Djokovic in, sagen sehr viele Leute, das sei ihr Wohnzimmer, der Center Court in Wimbledon. Also der Boris Becker hat das von sich gesagt. Oder sagt es, glaube ich, bis heute. Auch wenn er im Moment nicht dafür reisen darf. Beim Pete Sampras hat man es gesagt, beim Roger Federer war es so gewesen. Ich weiss nicht, wenn das eng wird in diesem Wohnzimmer. Wem gehört denn das jetzt im Moment?
Ja, definitiv am Novak. Was ich auch sagen vorhin ist einfach, man kann gegen einen reinlaufen, sagen wir einen Shapovalov oder so, der richtig heiß läuft, 40% nicht retournierte Service hat, Ähnliches. Und man hat dann Mühe, wie man auch keinen Rhythmus bekommt auf Rasen. Das passiert auf Sand nicht. Also man kann quasi 0-2 Sätze hinein sein auf Sand und sich reinbeissen und der andere wird müde. Und man kann ein Match eigentlich nicht nur heiß servieren in Paris. Aber das ist an und für sich möglich in Wimbledon. Darum meine ich, ist es eher möglich, dass dort eine Überraschung gibt, dass er gegen jemanden rausgeht. Hängt natürlich stark auch von der Auslosung ab. Als in Paris, weil es einfach die Option nicht gibt, 3 Meter rückwärts zu gehen und ich spiele einen langen Ballwechsel. So geht es einfach nicht auf Rasen.
Du, Heinz, noch eine Zwischenfrage. Eben, gerade wegen der Unterlage. In Wimbledon sieht man ja mal am Anfang, die ersten paar Tage, alle Rasenplätze schön grün, du siehst keine Flecken, nichts, und nachher fährt es langsam an, dort wo es aufschlägt, wird es ein bisschen weniger und gegen Schluss hast du überall so kahle Flecken. Was bedeutet das für Bälle? Springen die dort anders auf oder meint man das noch?
Also die kahlen Flecken heutzutage sind ja zu 90% hinter der Grundlinie. Wenn sie dort aufspringen, spielt es keine Rolle mehr wie der Ball. Ist im Aus. Und das andere, braune Flecken spielen sich teilweise angenehmer als grün, wie die sind meistens ein bisschen härter noch. Das heisst, der Ball springt höher auf, vor allem in der zweiten Woche. Und je nachdem, wer man ist, spielt man lieber in der zweiten Woche als in der ersten Woche. Wie Kickservice sind beispielsweise effektiver in der zweiten Woche. Es ist ein bisschen einfacher zu passieren, weil die Volley ein bisschen mehr aufstehen und so weiter und so fort. Also ein brauner Rasenplatz spielt sich überhaupt nicht schlechter als ein grüner, einfach leicht anders.
Sieht einfach unangenehmer aus, wenn man im Fernsehen schaut, wahrscheinlich. Man hat dann das Gefühl,
ja, das sowieso.
Unberechenbar und irgendwie ausdörrt.
Ja, aber das Ausdörten ist eben gar nichts Schlechtes, weil die Unterlage ist ja immer noch Plan, und zwar richtig Plan. Früher sind die braunen Flecken vor allem auch vorne am Netz gesehen, wie man Service Volley gespielt hat. Und es waren nicht unbedingt Löcher vorne, sondern es ist einfach braun geworden. Oder? Und ich beispielsweise, ich habe lieber in der zweiten Woche gespielt als erste Woche, weil früher Plätze noch ein bisschen weicher waren und am Anfang war das Grün auch noch ein bisschen rutschig. Also auch vom Stand her, man sieht in den ersten Tagen öfter, dass Leute ausrutschen als anschliessend. Und das macht das Spielen am Anfang ein bisschen unberechenbar und darum ist es teilweise einfacher, einen Favorit auszusetzen in der ersten und zweiten Runde als in der zweiten Woche. Das klassische Beispiel dafür ist ja der Borg, der zwar 5-mal hintereinander können Wimbledon gewinnen, aber eigentlich 3 oder 4-mal hätte müssen in der ersten oder zweiten Runde verlieren.
Okay. Ich habe immer gemeint, dass ich wegen dem Preisgeld das auch in die zweite Woche komme, weil sich dann richtig anfängt zu lohnen. Aber das ist das alles nur Propaganda? Ach so,
Profisportler spielen auf der in Wimbledon, weißt du? Also das Geld ist absolut zweitrangig.
Genau, okay. Aber okay. Ich habe jetzt da nicht die Diskussion vertiefen wegen der Unterlage, aber es hat mich wirklich Wunder genommen, weil alle anderen Unterlagen verändern sich ja im Verlauf des Turniers nicht, nehme ich an, oder? Also klar, wenn du Sand hast, soll es nicht reinregnen. Hartplatz sowieso wahrscheinlich unbespielbar, wenn es regnet, aber verändert sich grundsätzlich nicht. Jetzt noch eine Zwischenfrage, hat es früher beim US Open irgendwie so grüne Eschen gehabt statt Hartplatz?
Also ursprünglich war die US Open auf Rasen. 3 von 4 Grand Slams sind auf Rasen gespielt worden. Dann ist die US Open auf Sand gegangen, Hard True hat es geheissen. Und dann, wo man zügelt ist von Forest Hills nach Flushing Meadows, ist ein Hardplatz gewählt worden, weil die Amerikaner besser gespielt haben auf schnellen Unterlagen. Aha. Und dann hat es plötzlich geheissen, das ist eine amerikanische Unterlage. Und das ist eigentlich historisch, oder? Wie ganz Florida, beispielsweise, dort wird auf Sand gespielt, das ist ja brutal heiß in Florida, auf Hardbelag zu spielen. Und die meisten Tennisclubs, die vornehmen in den Vereinigten Staaten, haben keinen Hardbelag, die haben alle Sand oder Rasen. Weil es einfach viel angenehmer ist. Aber man kann auch sehr viel Geld sparen, weil es keinen Unterhalt braucht. Und darum ist in Flushing Meadow eben auch der Belag gewechselt worden. Und was dann passiert ist, früher, wie Forest Hills auf Sand war oder auf Rasen, sind Vorbereitungsturniere eben auch auf Rasen oder auf Sand. Und dann, wo das gewechselt worden ist, ist aus den US Clay Courts, wo in Indianapolis gespielt worden ist, plötzlich die US Hardcourt geworden. Und dann ist Cincinnati und so weiter und so fort. Und Montreal, alles Hardbelag, oder? Und das ist ursprünglich ganz, ganz anders gewesen. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf Diskussion, wer ist der greatest of all time? Also wenn jetzt Forest Hills auf Rasen geblieben wäre und der Roger hat gespielt eine Zeit lang, ich weiss nicht, wer ihn dann geschlagen hätte auf Rasen. Mal ganz ehrlich, also vielleicht wäre er dann heute auf 25. Wäre jetzt auf Sand geblieben, dann wäre vielleicht der Rafa 25 oder noch mehr. Also das hat ja alles auch ein bisschen Einfluss am Schluss auf die Diskussion, who is the greatest of all time.
Also müssen wir Schweizer uns eigentlich darüber grämen, dass die Amerikaner irgendwann gefunden haben. Erstens zu teuer, der Eiländerrasen, und zweitens sind gerade, ich weiss nicht, zu welcher Zeit ist, hat man denn gewechselt? Wer ist dort schuld gewesen? Wer ist so gut gewesen auf Hardcourts, dass man gesagt hat?
Jimmy Connors. Okay. Jimmy Connors vor allem. Er hat gegen die Villas verloren, gegen die Orantes, und das haben dann die Amerikaner gar nicht gut gefunden. Und dann hat es ja noch die Australian Open gegeben, die sind in Kooyang gespielt worden. Man darf eben nicht vergessen, 3 von 4 Grand Slam sind in Privatclubs gespielt worden damals. Also Kooyang hat die Australian Open beherbergt, Rasen, oder? Dann ist man umgezogen zu Flinders Park. Logischerweise hat er mit dem Geld zu tun gehabt und auch mit der Größe der Anlage. Forest Hills war ein Privatclub, was ganz Nobles, den gibt es auch heute noch. Dann ist man umgezogen nach Flushing Meadows und im Zug von dem hat man eben auch den Belag gewechselt.
Schlimmer als im Golf. Dort werden Grand Slams,
ja, teil, das?
Dort werden, glaube ich, 2 Privatclubs gespielt, je nach Jahr. Augusta sowieso ist jedes Jahr die andere wechselnd. Das Jahr LA Country Club ist auch einer der privatesten Privatclubs. Aber sonst hast du auch viel. Ja. Pebble Beach ist ja ein öffentlicher Kurs, sagt man zwar, mit einem Green Fee von $800, der dann dafür sorgt, dass eben gleich kein öffentlicher Kurs ist. Aber sonst eigentlich hast du viel öffentliche Kurs, wo die Turnier gespielt werden.
Ja, was ich eine gute Idee finde, aber ich möchte jetzt noch etwas anhängen wegen Brun. Also Greens im LA Country Club sind ja auch nicht sattgrün gewesen. Warum? Weil sie ausdörren. Durch das werden sie schneller und sie werden härter. Aber sie werden nicht schlechter, sie werden schneller und
härter. Im Gegenteil,
sie ähnlich ist es in Wimbledon.
Ah, mit der Unterlage. Genau. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass man in Wimbledon nie darüber nachdenkt hat, wie im Berner Wankdorf zum Beispiel Kunststraßen zu machen aus Kostengründen.
Also es gibt ja Kunststraßenplätze und ich habe es schon probiert auf denen. Es ist wunderschön, um irgendein soziales Döppel zu spielen, aber so richtig drauf Tennis spielen, es geht einfach nicht.
Das ist wirklich kein Thema, oder? Also du, ist jetzt schön, dass das Thema aufkommt. Ich hätte es jetzt nicht auf dem Radar gehabt, aber Kunststraße eben im Fußball, mindestens in der Schweiz, ein Tour-Thema. Ein Streitthema auch. Im Tennis würde es ja eigentlich auf der Hand liegen. Wäre günstiger im Unterhalt. Es ist immer schön grün. Aber über das redet nicht wirklich jemand. Also in der Schweiz reden wir ja davon, dass wir nie einen Rasenplatz haben. Es gibt in Bio im alten Fußballstadion, glaube ich, einen. Und dann gibt es noch im Privatbesitz den einen oder anderen. Das ist es dann, oder? Also da kann man mit Kunststraßen nicht kompensieren.
Also ich habe noch nie auf einer Kunststraße gespielt, wo wirklich gut spielbar ist. Also früher hat es ja so Polygrasplätze gegeben, vor allem in der Halle. Das Problem ist, dass die extrem viel Schnitt angenommen haben beim Service beispielsweise. Es war fast nicht mehr zu retournieren gewesen. Zudem sind sie extrem schnell gewesen. Also einfach, nicht, dass man nicht drauf spielen kann, aber zum Zuschauen, wie es da gespielt wurde, vor allem bei den Männern, ist es also fast nicht denkbar. Also der längste Ball wechselt 3-mal übers Netz, also wenn es überhaupt einen gibt. Und dann haben sie versucht, die Kunstrasenplätze zu machen und das Ganze langsamer zu machen, indem sie Quarz-Sand reingemischt haben. Das Problem ist, wenn du 3-mal am gleichen Ort rutschst, hast du keinen Quarz-Sand mehr und plötzlich kannst du dort nicht mehr rutschen und am anderen Ort ist es rutschig und das Ballverhalten ist unterschiedlich. Also es ist offensichtlich nicht ganz so einfach.
Tönt unangenehm, absolut.
Sehr.
Wenn wir wieder zurück zu der sportlichen Aktualität kommen, wir haben Carlos Alcaraz schon angeschnitten vorher. Du hast es vorhin gesagt, es haben sich ganz viele Leute gewünscht, dass er in Paris die Wachablösung durchführt, sozusagen. Also, dass er Djokovic, der noch auf seinem besten Level ist oder mindestens nahe dran, nimmt und schlägt und sich nachher den Titel hält und damit die grossen drei sozusagen sportlich in Rente schickt. Also, du hast das auch bei uns in einer Kolumne so formuliert, oder? Jetzt, die Chancen sind glaube ich auch nicht schlecht gewesen, hat man gemeint, vor dem Spiel. Also ich habe den Mats Wielander gehört, der auf Eurosport davon geredet hat, dass der Djokovic der Aussenseiter sei, eins von den wenigen Mal in seiner Karriere. Hat irgendwie damit gerechnet, dass das Publikum dann auf Seite Djokovic sei in Paris, einfach weil es den Aussenseiter unterstützen will. Und dann ist ja wirklich, ich weiss nicht, aus, sage jetzt mal, Alcaraz-Sicht mindestens alles schief gelaufen. Ist das im Nachhinein erklärt man es mit dem Druck und mit der Verkrampfung, die sich eingestellt hat. Ich finde es erstaunlich, dass er so offen über das geredet hat. Aber auf eine Art auch ja, ein bisschen erschütternd, wie extrem die Aura oder die Auswirkungen sind von dem, ja, von dem Lebenswerk von einem von diesen grossen drei.
Ja, aber ich würde mal die ersten 20 Minuten ansprechen von dem Match. Also der Alcaraz ist rausgekommen und hat sich wahrscheinlich relativ gut gefühlt, obwohl er wahrscheinlich vorne schon 48 Stunden lang den Match gespielt hat mental. Aber in den ersten 20 Minuten ist er einfach nicht mitgekommen. Der Novak hat dermaßen gut Tennis gespielt. Er war auch sofort ein Break hinein. Und das hinterlässt dann schon Eindruck, wenn man richtig gut spielt und nachher plötzlich mit Break hineinliegt. Und gegen jeden anderen hat das gereicht, was er dir gezeigt hat. Das hat also mein Freund geheißen, ich muss noch irgendetwas Zusätzliches finden. Und das ist dann wie ein 100-Meter-Läufer, und nach 60 Metern liegt er 5 Meter hinter dem anderen und verkrampft sich, wenn er versucht, noch schneller zu werden. Und was passiert dabei? Er wird langsamer. Und so ist mir so etwas vorgekommen. Oder? Und es ist nicht jetzt so wahnsinnig unerwartet gekommen. Was ich ja gemeint habe in dieser Kolumne, wir wollen ja alle uns sagen können, das Tennis wird ja nicht schlechter, wenn die drei da abtreten. Nein, nein, es wird immer noch besser mit dem besseren Training und man weiss so viel mehr und so weiter und so fort. Oder? Das wollen wir uns ja auch einreden irgendwo. Wir wollen ja das glauben. Wir können ja nicht uns eingestehen unter Umständen, wenn die drei jetzt aufhören, kommt die nächste Generation und so gut wie die drei werden die nie spielen. Nein, das kann ja nicht sein, oder? Das ist auch schlecht fürs Business, logischerweise. Aber man muss sich schon fragen, die Höhen und das Tennis, das die drei da gezeigt haben, ich meine, kann man da noch besser Tennis spielen? Also, es ist schon ein grosses Fragezeichen. Das ist etwa wie der Leichtathletik, wo der Usain Bolt Weltrekord läuft und man muss sich einfach fragen, wird jemals wieder einer so schnell laufen? Glücklicherweise kann man es im Tennis jetzt nicht so eins zu eins vergleichen und kann sagen, ja, irgendwann einmal, der spielt jetzt besser als der Grüne, was beim 100-Meter-Lauf natürlich nicht möglich ist. Aber es könnte doch immerhin sein, dass der Mensch irgendwo eine Grenze erreicht hat, einem Tennis, wo es einfach nicht mehr besser geht und dass die drei die Grenzen ausgelotet haben.
Aber es gibt ja auch noch, neben dem Ergebnis, das messbar ist, also das Resultatbild, du hast x Anzahl Grand Slam, die gewonnen haben, hast du auch die Unterhaltung durch das schöne Spiel. Und was man als schön anschaut, ist ja relativ. Also die einen haben lieber das kraftvolle Spiel vom Nadal, dann hat man die Eleganz, die Lockerheit vom Federer, die Geschmeidigkeit oder eine Kombination davon beim Djokovic vielleicht. Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen falsch. Mir kommt es so vor, dass der kann prügeln, der kann aber auch wahnsinnige Winkel spielen, er kann geschmeidig spielen. Dort liegt ja immer noch etwas drin. Wenn dann nachher wieder einer kommt, der sehr kraftvoll spielt, sagt man auch wieder, oh, das ist jetzt auch wieder einer, der hervorsticht durch seine Art. Aber es sind ja schon immer besondere Spieler, die sich auszeichnen durch ihren Stil, der auch haften bleibt, oder? Und das ist ja jederzeit wieder möglich, dass so einer kommt.
Selbstverständlich, aber eben, wir hätten ja am liebsten, dass der Neue, der dann kommt, quasi gegen den Alten beweist, dass tatsächlich er mindestens auf gleicher Ebene ist oder nicht noch besser. Nicht, dass er dann noch gegen die vordere Generation verliert und dann die vordere Generation zurücktritt und man eigentlich nie so richtig weiss, ja, wie gut sind sie jetzt tatsächlich, die Neuen. Oder das ist ein bisschen das, warum es schade ist, warum der Alcaraz jetzt in Paris nicht hat können Nagel einschlagen.
Also wie alt ist zum Beispiel der McEnroe gewesen, wo er, glaube ich, zuerst mal den Connors geschlagen hat? Ist das in New York gewesen?
Das weiss ich jetzt nicht auswendig, aber er ist sicher sehr jung gewesen, ja.
Also man, das ist auch,
wie die Dynastie Connors ist ja nicht das Gleiche gewesen, wie die Dynastie Federer, Nadal, Djokovic. Also ich meine, gibt es nichts
vergleichbar. Ah nein, das kann man nicht vergleichen. Aber für ihn ist es so ein bisschen Messlatte gewesen, oder? Solange der Connors ihn immer geschlagen hat, ist er nicht über seinen Schatten rausgekommen. Dann plötzlich hat er ihn geschlagen und dann ist er wie einen Schritt weitergekommen nachher. Natürlich auf seine Art, oder? Er ist ja nicht...
Ja, aber dann hat es ja gleichzeitig noch den Borg gegeben, oder dort hat es neben dem Connors den Borg gegeben, der 3 Jahre älter war als der McEnroe. Man kann schon sagen, er war ein Stück jünger als der Connors, beispielsweise. Und dann hat es den Lendl gegeben und so weiter. Das war irgendwie alles ein bisschen fliessend gewesen. Aber das war nicht so gewesen, dass einfach 3 Stück über 60 Grand Slam unter sich aufgeteilt haben. Ich meine, unvorstellbar. Ja. Eigentlich, oder? Es ist einfach, also wenn man über 60 nimmt, das sind 15 Jahre einfach alle. Ausnahmslos, oder? Das sind 3 Tennis-Generationen, ich meine, das ist wahnsinnig.
Was man ja muss sagen, bei aller Ernüchterung jetzt über das Ergebnis in Paris, es ist ja nicht vorbei. Also die Chance, dass ein Alcaraz Djokovic noch eine schlägt, auf grosser Bühne, die ist durchaus vorhanden, würde ich jetzt sagen. Oder? Also am Ende, wenn man jetzt schon darüber nachdenkt, was denn, du hast vorhin gesagt, zu Federer Nadal gibt es schon Filme, vielleicht gibt es irgendwann den Alcaraz-Film, da muss der junge Held auch das erste Mal einen Rückschlag erleiden, um nachher triumphal können den Drachen zu erlegen oder was auch immer, wie auch immer man den Djokovic symbolisieren.
Und das Ganze im Wimbledon-Final 2023 und wir sind selbstverständlich live
dabei. Ist das deine Prognose?
Es wäre grossartig. Ah, Geschichte, wie sie du jetzt gerade aufgeheizt hast, ja. Besser geht es nicht.
Oder? Das wünscht man sich ja eigentlich, oder? Auch für den Alcaraz wünscht man sich das. Weil man will ja nicht, dass der dann erst gross wird, wenn der Djokovic mal sagt, «Ciao zusammen, ich mache jetzt Schluss. Und Alcaraz, übrigens, du hast mich nie geschlagen in einem wichtigen Spiel.» Das wäre wahrscheinlich das Schlimmste für den. Oder?
Selbstverständlich auch. Djokovic hat vorne schon alles verloren, den ganzen Sommer schlecht gespielt, wenn er eigentlich mittlerweile ein bisschen müde ist und nicht mehr so mag und so weiter und so fort. Und am Schluss schlägt ihn jetzt auch noch Alcaraz. Und man muss eigentlich sagen, ja gut, er hat ihn zwar jetzt geschlagen, aber eigentlich ist er jetzt definitiv über dem Zenit gewesen, oder? Darum wäre es dann schon gut, wenn schon, dann schon eben so in einem grossen Final, kurz nachdem der Djokovic noch ein grossen Final gewonnen hat, oder? Dann kann man sagen, ja, er ist vielleicht nicht mehr ganz so ein Zenit gewesen, aber immer noch ganz auf der Höhe.
Also, aber gut, du hast es vorher gesagt, Heinz, Djokovic ist eigentlich auf Rasen noch besser als auf Sand. Und dort hat er ihn schon auseinandergenommen und quasi in Krämpfe gespielt. Da muss er schon also geistig sehr gesund sein, um in der Zeit, die jetzt bleibt, bis Wimbledon kommt und dann möglicherweise das grosse Finale zum Tragen glauben, dass er ihn dann ausgerechnet auf dem Belag kann schlagen.
Ja, aber was du jetzt gerade erzählt hast, nimmt ja den Druck weg von ihm. Oder? Plötzlich ist er der Außenseiter auf Rasen. Vielleicht macht das Ganze ein bisschen einfacher und die Ballwechsel werden ja gar nicht so lang sein auf Rasen, weil es einfach eine andere Unterlage ist. Also, vielleicht würde ich mir jetzt auch schöner reden, aber ich würde den Final schon noch gerne sehen.
Hast du, ja, ich glaube, den würden wir auch gerne sehen. Zum aber jetzt noch ein bisschen auf dem letzten Halbfinal rumreiten, auf dem letzten Grand Slam Halbfinal. Die körperliche Verkrampfung, die Alcaraz erklärt hat mit seiner mentalen Anspannung, also, das habe ich noch selten so gesehen. Oder mindestens so erklärt bekommen, auch von einem Spieler. Ist das etwas, das dich als Fachmann auch überrascht? Also ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Das ist einer, wo man immer gesagt hat, der kommt, der bringt die Leichtigkeit mit. Der ist jung und unbekümmert, heisst es dann immer so. Ist irgendwie ein Schlagwort. Und dann zeigt er eigentlich das Gegenteil davon. Er ist nämlich jung, zwar immer noch, doch, aber plötzlich fängt er an, da im wahrsten Sinn vom Wort verkrampfen.
Ja, nein, so richtig Überraschung kommt das nicht, weil das ist eine Herausforderung im Tennisspielen sowieso. Also man möchte richtig bereit sein, top motiviert sein, aber gleichzeitig braucht es eine gewisse Lockerheit, damit man gut Tennis spielen kann. Sonst brauche ich erstens mal best of five zu viel Energie und das Timing ist dann auch nicht das Gleiche, wie einfach die Bewegungen nicht mehr so flüssig sind. Und über das Gehen, eben in die Verkrampfung, das geht extrem schnell. Oder? Das ist eine Frage vom Selbstvertrauen vor allem. Und darum glaube ich, sind die ersten 20 Minuten extrem wichtig für den Novak. Und das hat er auch gewusst, darum hat er losgelassen, wie das Beisewetter. Wie oft ist es so, man fängt nervös an, dann stellt man fest, nein, das funktioniert, ich fühle mich einigermaßen wohl in diesen Ballwechsel. Und dann kann man sich um die Nuancen zu entspannen, wo man dann auch gut spielt über 5 Sätze. Aber dort ist genau das Gegenteil passiert. Der andere kommt also hoch motiviert, aber ein bisschen verkrampft in das Final, was normal ist. Und dann wird er quasi geschockt in den ersten 20 Minuten und die Anspannung geht nur mal auf, wenn er sich jetzt eben sagt, wie von einem Beispiel von 100 Meter laufen, ich muss schneller werden, aber ich laufe ja schon so schnell, wie ich ja eigentlich kann. Und dann tut man sich eben zusätzlich verkrampfen.
Funktioniert die Überfalltaktik noch einmal? Jetzt weiss ja der Alcaraz, was kommt.
Ja, im Normalfall eben nicht. Also aus eigener Erfahrung ist mir Folgendes passiert, als ich das erste Mal gegen einen und den ersten 10 gespielt habe, Harold Solomon hat er geheißen, habe ich so viel Respekt gehabt, dass ich tatsächlich 06-06 vom Acker gegangen bin, weil ich habe mich quasi eingereiht, oder? Ich bin als Nummer 300 Schlagmittag und er irgendwie als Nummer 6 von der Welt. Und somit habe ich ja die Punkte gar nicht können gewinnen. Was aber passiert ist nach dem Match, ich bin mir dessen bewusst gewesen und siehe da, ungefähr anderthalb Jahre später habe ich gegen den gleichen Harold Solomon im Finale von Massachusetts gespielt, in Springfield, Massachusetts, und habe 3 Sätze gewonnen. Und da hat mir der erste Match extrem gut getan, obwohl das jetzt im ersten Augenblick komisch tönt, hat mir die Gewissheit gegeben, dass das, was dort passiert ist, mir nicht nur mal wird passieren. Und ähnlich wird es beim Alcaraz sein.
Also du würdest die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben und den Alcaraz nicht nehmen, um ihn abzuschreiben. Sondern, also man könnte ja auch sagen, der ist jetzt einfach offensichtlich doch noch nicht reif, die Distanz ist doch zu gross zu den ganz, ganz grossen, die Zverevs und Tsitsipassen von dieser Welt, die er im Griff hat, das ist dann halt gleich nicht das gleiche Level. Das würdest du jetzt nicht sagen.
Ja, dass Tsitsipas und Zverev nicht das gleiche Level sind wie der Djokovic, das tue ich definitiv unterstreichen.
Ja, klar, ja. Das hat er nicht ins Maul legen.
Nein, aber es ist ja so, eben, dass quasi der Schockzustand, den man da erlebt, wie man das nicht erwartet hat, beim zweiten Mal eben nicht das gleiche ist. Oder? Ich habe Best of 5, auch wenn der andere so spielt, im ersten Satz, zuerst mal Ruhe bewahren und jetzt geht es darum, dass ich mich verkauft dort draussen. Und das ist einfach beim zweiten Mal ein bisschen einfacher. Da bin ich überzeugt. Ob es dann reicht, ist ein anderes Thema. Das soll nicht heißen, dass er dann automatisch besser spielt als der Novak Djokovic. Wie unter anderem ist der Grund, weshalb er so geschockt war, auch wie der andere das Niveau gespielt hat, wo er gespürt hat, das mag ich ja gar nicht spielen. Hätte Novak das können, tatsächlich nach einem 3 Sätze durchspielen, das glaube ich übrigens nicht. Auch für den Novak wäre das jetzt eine riesen Aufgabe gewesen, so zu spielen wie den ersten 20 Minuten, einfach 2,5 Stunden lang. Oder? Und das ist ja das, wo man dann muss eben die Ruhe bewahren. Der andere hat zwar losgelassen, wie verrückt, oder? Wenn es jetzt ein 10.000 Meter Lauf wäre, hätte er schon eine halbe Runde Vorsprung, oder? Aber ich muss jetzt nicht unbedingt hinterher hecheln, sondern es ist, geht ja noch lang. In dem Sinn, ich kann ja meinen Rhythmus laufen und meinen Rhythmus spielen und es ist okay, auch wenn ich den ersten Satz verliere oder den ersten anderthalb Sätze vielleicht noch nicht mag mitgeben. Vielleicht mag es dann irgendwann eben so wie kommen, dass ich wohl dafür, der andere lädt ein bisschen an und dann kann ja so etwas relativ schnell wechseln. Und das sieht man am Tennis immer und immer wieder.
Wer müssen wir sonst noch auf dem Radar haben? Bei dem Mann?
Ja, es gibt eben auf Rasen einen Haufen Junge, die eigentlich, auf Englisch würde ich sagen, die Firepower haben, um können auf Rasen richtig gut zu spielen. So ein Tiafoe, ein Shapovalov, so ähnliche, die wirklich auch richtig Zug in den Schlägen haben. Das sind richtig gute Athleten. Aber ihnen fehlt Konstanz, auch Oje Aliassime. Und da gibt es noch einige andere, die die Athletik haben, die Schläge haben, aber sagen wir, auf Sand eine Konstanz haben, um können gegen Djokovic zu bestehen. Aber auf Rasen ist es eben ein bisschen anders. Und da ist Konstanz nicht ganz so wichtig wie Firepower. Und da haben einige Junge plenty davon.
Also ist nicht mehr ganz jung, aber der Nick Kyrgios war eigentlich ein gutes Beispiel gewesen, letztes Jahr, oder? Wo ein Lauf angelegt hat und dann, also hat dann noch das Glück gehabt, dass er im Halbfinale ein Freilos gehabt, weil der Rafael Nadal hat aufgeben musste. Aber dann stehst du plötzlich in dem Wimbledon-Final. Oder das Jahr vorher war der Berrettini, meine ich. Also das stimmt. Die tauchen dann auf. Plötzlich. Aber eben zum grossen Wurf braucht sie dann offensichtlich noch ein bisschen mehr. Wenn wir ganz kurz zu den Frauen gehen, ich glaube,
es ist schön, dass du mir recht gegeben hast. Das finde ich noch gut. Dass du mir jetzt doch bestärkt in meiner Ansicht.
Für das bin ich da. Ich versuche dir ein gutes Gefühl zu geben, Heinz.
Das war eine von meinen
Aufgaben heute gewesen. Wenn wir noch schnell über die Frauen anschneiden, das ist ja ein Thema, ich habe das Gefühl, ein ewiges Thema. Man sitzt immer da und sagt, ja, es gibt Frau Schwantek und hinten dran ist viel möglich, aber niemand weiß genau, von wem was zu erwarten ist. Ist das immer noch so?
Ja, das ist immer noch so. Das ist keine Frage. Wobei auf Rasen die Schwantik nicht so stark ist wie auf Sand. Also überhaupt keine Frage. Das Frauenturnier auf Rasen ist wieder einmal extrem offen. Und man hat ja in Paris gesehen, in der anderen Tableauhälfte, es gibt viele richtig gute Tennisspieler, wie eben auch Wuschkova, die nicht aus dem Nichts gekommen ist. Also ich habe sie kennt auch vom Fed-Cup-Final her, wo jetzt nicht mehr Fed Cup Final heisst, sondern Billie Jean King Cup Final. Wir haben können gewinnen gegen Tschechien in der Gruppe. Ich habe gewusst, dass sie hervorragend spielt. Ich habe sogar meiner Frau noch gesagt, wenn die Auslosung gesehen habe, könnte man sein, dass so eine durchläuft. Wie sie extrem variables Spiel hat. Beispielsweise so ein Spieler, ich kann einen Wimbledon hervorragend spielen. Rybakina kann richtig Druck machen. Sabalenka sowieso. Und es gibt noch ein paar andere. Auch Ostapenko kann heiß laufen auf Rasen. Überhaupt keine Frage. Und dann haben wir bei Schweizerinnen logischerweise eigentlich nach ihrer eigenen Aussage eine, die wahnsinnig gerne auf Rasen spielt, aber wir leider nicht wissen, wie es ihr geht, dass sie spielen in der Bench ist. Und ich tue sie eigentlich gerne immer inkludieren bei den Favoritinnen. Sie ist einfach richtig gut, wenn es ums Tennisspielen geht. Und gut genug, einen grossen Titel zu gewinnen. Keine Frage.
Wo hakt es denn noch? Ich habe das Gefühl, wir reden jetzt lange schon davon, dass sie eigentlich das Zeug hätte dafür. Aber gelangt hat sie dann, wir nehmen jetzt Olympia einfach mal unauffällig weg, gelangt hat es mindestens für einen Grand-Slam-Titel noch nicht.
Ja, also eben, es müssen manchmal ein paar Sachen zusammenkommen und für mich erstaunlich ist nicht, dass sie jetzt noch keine gewonnen hat, aber dass sie nicht öfter kurz davor war, also auch noch kein Finale erreicht hat. Da sind sie zwei Halbfinals bis jetzt, glaube ich, irgendwie so. Und das finde ich ein bisschen wenig, wie wenn man oft genug dann dort wäre, in diesen Halbfinals. Passt dann irgendwann auch einmal. Wie jetzt, was teilweise passiert ist, dass jemand reingelaufen ist, der dann richtig heiß gelaufen ist in diesem Match. Also beispielsweise bei den Australian Open aus Sabalenka. Das war jetzt kein Halbfinale, aber ich meine, die hat jetzt richtig gut Tennis gespielt an diesem Tag. Oder? Und das kann passieren. Oder? Aber wenn ich oft genug dort bin, dann, dann kommen gewisse Sachen zusammen. Und dann komme ich eben irgendwo ins Finale und dann läuft es und voilà, da ist der erste Titel. Und der Grund dafür meine ich, dass sie sich selber oft unter Druck setzt bei grossen Turnieren, wie sie eigentlich weiss, sie hat das Zeug dazu. Und was sie normalerweise auszeichnet, ist der unglaubliche Instinkt für das Spiel selber. Also nicht unbedingt nur die Schläge, die sind sicher gut, aber ein extrem gutes Spielgefühl. Und das läuft nur, wenn alles so automatisch abläuft. Darum hat man so eine Wöhle, wenn man ihr zuschaut. Man hat immer das Gefühl, sie hat Zeit und alles ist so selbstverständlich und eigentlich sieht es einfach aus. Und in dem Moment, wo sie anfängt, sich umzuzweifeln und denkt, ja, vielleicht muss ich ein bisschen vorsichtiger sein und dieses und jenes, verliert sie eigentlich das Attribut, wo sie auszeichnet, ihre ganz grosse Stärke. Das sind die Automatismen, die so wunderschön funktionieren. Und meiner Ansicht nach ist das der Hauptgrund, warum es bis jetzt noch nicht geklappt hat.
Wie macht man das, dass es dann irgendwann klappt? Sagen, denk nicht darüber nach, das ist total einfach. Und auch nicht an einem blauen Elefant, wenn möglich.
Also ich persönlich tue mir meistens Hand auflegen bei meinen Spielerinnen, das funktioniert ausgezeichnet. Keine Ahnung, und glücklicherweise weiss das auch niemand, sonst könnten wir ja Champions züchten.
Aber Du hast es auch das Mal, also du hast es vorhin angeschnitten, wir wissen nicht genau, wie es um ihren Körper steht. Das ist in Paris antreten ohne Vorbereitung, mehr oder weniger. Dann auch gerade ausgeschieden und hat dann Berlin noch als mögliches Turnier auf dem CEDU, wo sie spielen können, ist dann dort nicht antreten. Also es gibt Fragezeichen, das müssen wir sagen, nach aktuellem Stand um ihre körperliche Verfassung. Aber du pautest sie in dem Pool an Anwärterinnen. Oder muss man dann irgendwann, vielleicht kann ich die Frage so formulieren, kommt irgendwo der Punkt, wo man sagt, okay, Person X hat einfach das Zeug nicht mental, um den ganz grossen Wurf zu schaffen?
Also man darf nicht vergessen, es ist ja noch relativ jung. Also es ist jetzt nicht Mitte 30 und hat noch zwei, drei Möglichkeiten, um ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Aber das mit dem Fragezeichen ist natürlich mehr als berechtigt. Also in Paris ist es ja ursprünglich, glaube ich, eine Hüftverletzung gewesen, wenn ich jetzt dann nicht ganz falsch liege, Hüft, Knie, irgendwie so etwas Ähnliches. Was sicher war, ist, dass sie dann nicht hat können voll trainieren konnte. Die Frage ist die Verletzung nicht ausgeheilt gewesen? Hat sie also mit anderen Worten zu früh in Paris gespielt? Oder über es nicht so trainieren und dann zu forcieren, um für Paris bereit zu sein, ist vielleicht etwas Neues auftreten, was nicht besser ist? Ich weiß es nicht. Und dann ist natürlich die Frage dazu, was heisst denn das überhaupt? Hat sie Berlin ausgelassen, wie sie zu wenig trainiert hat? Oder hat sie Berlin ausgelassen, wie sie nicht fähig ist, Berlin zu spielen? Und wenn es das Zweite ist, dann ist sie auch nicht fähig zu trainieren und bereit zu sein für Wimbledon. Also vielleicht spielt sie dann mit, ähnlich wie in Paris, und müsste sich dann während des Turniers quasi fit spielen. Und das ist eine grosse Aufgabe, vor allem auf Rasen.
Hüft ist es gewesen, das haben geschwind gegoogelt, mindestens oft die offizielle Version. Ja, also an und für sich müsst ihr aber eben der Rasen liegen, du hast es gesagt. Das ist eine von ihren Lieblingsvoraussetzungen. Von dem her dürfen wir uns mindestens in der Theorie freuen. Wenn wir bei den Schweizer innen bleiben, gibt es ein paar Namen, die Fragen aufwerfen. Jill Teichmann ist so einer. Was machen wir uns für einen Reim auf die aktuelle Verfassung von der Jill Teichmann? Mittlerweile, ich habe es vorhin schon nachgeschaut, auf 126 abgerutscht im WTA-Ranking.
Ja, und der Computer ist neutral. Also der tut einfach das auswerfen, was man tatsächlich geleistet hat über 12 Monate. Und das ist in dem Fall einfach nicht mehr als Nummer 126. Kommt dazu, dass Rasen definitiv nicht ihre Lieblingsbelag ist. Ich weiß nicht, wie viele Matches sie im Leben auf Rasen gewonnen hat. Also jetzt irgendwo die Qualifikation zumindest eine schon mal. Aber vorne glaube ich noch keinen. Also in Wimbledon nicht. Berlin letztes Jahr auch nicht. Ich weiß nicht, irgendwelche Vorbereitungsturniere. Also rein auf Papier ist jetzt das keine Anwärterin auf die zweite Woche in Wimbledon. Also, aber logisch, wie es lass mich da gerne belehren. Also manchmal kommt aus dem Nichts plötzlich etwas. Also Maria Sharapova hat einst zu Sandbelag gesagt, ein wunderschöner Satz, ich bewege mich auf Sand wie eine Kuh auf Glatteis. Und dann hat sie anschließend Paris gewonnen. Also alles ist möglich, aber bei der Jill Teichmann ist das ein weiter Weg von dem Formstand, den sie hat, auf Rasen dann in die zweite Woche von Wimbledon zu kommen. Ein bisschen optimistischer bin ich bei der Viktoria Golubic, die einige Verletzungen auch mit sich herumgeschleicht hat, am Anfang des Jahres, zwar nicht darüber geredet hat und angetreten ist. Ihr Problem ist aber, wenn sie nicht so gut zu Fuß ist wie normalerweise, was ihre ganz grosse Stärke ist, dann ist sie einfach ja, nur die Hälfte wert auf gut Deutsch. Und dann kann da nicht viel kommen. Die Hoffnung ist, dass sie mittlerweile genesen ist. Und Rasen ist eine gute Unterlage für sie. Also, mal ganz ehrlich, sie ist ja schon im Viertelfinale gestanden in Wimbledon. Also, die sehe ich durchaus Möglichkeit, wenn die Auslosung stimmt und Selbstvertrauen so langsam ein bisschen kommt, dass sie sich auch die zweite Woche spielen. Also, Rasen wäre ja eigentlich wirklich eine Unterlage, die ihre Leute.
Wie geht es eigentlich der Selin Neff auf Rasen?
Ja gut, Herzog und Bosch war schon mal ein gutes Experiment gewesen. Erstes WTA-Turnier auf 250'000er Niveau und das Viertelfinale erreicht. Also das sagt ja schon mal etwas aus. Ihr Spiel müsste eigentlich zu Rasen passen, weil es ein bisschen ähnlich ist wie das Spiel von der Belinda Bencic, ja, sehr gute Athletin. Also, tja, aber eben, ich meine, die Frage ist, was heisst das am Schluss? Was schön ist im Frauentennis, auf der einen Seite, man sagt, alle haben die Möglichkeit, weit zu kommen. Auf der anderen Seite hat das eben auch damit zu tun, es gibt ja gar keine Überflügerin auf Rasen, so wie früher, oder ganz früher, Martina Navratilova, x-mal Siegerin auf Rasen, oder eine Steffi Graf.
Chris Evert.
Spielen auf Rasen. Ja, wo die Chris selber besser war auf Sand.
Aber die haben
mal über 100 Matches.
Ich habe die halt zuerst gesehen auf Rasen, oder? Da bin ich, weiß nicht, wie alt ich war, und die hat mir wahnsinnig imponiert, nur so als Zwischeneinschub. In Wimbledon gesehen, das war das Turnier, wo halt ja, in der Schweiz mitgekriegt hast als erstes. Und die ist mir wahnsinnig eingefallen, Chris Evert, wie die gespielt hat dort.
Ja, die Sache ist, dass sie eigentlich eine Sandplatz-Spezialistin war, die so gut war, dass sie auch für Rasen gewinnen konnte. Aber sie hat mal, glaube ich, über 100 Matches hintereinander auf Sand gewonnen, was ein absoluter Rekord ist für Männer und Frauen. Oder? Und wenn man jetzt den momentanen ersten anschaut, dann Schwantek sicher keine Rasenspezialistin. Sabalenka, der kommt sich ein bisschen zu wenig hoch weg. Eigentlich Rybakina, ja gut, da weiß man noch nicht so genau. Nach einem Grand Slam Sieg dort, ist das tatsächlich jetzt ihre Unterlage. Natürlich passt das nicht so schlecht. Aber nachher hast du jede Menge von Spielerinnen, die durchaus auf Rasen können ausgezeichnet spielen. Also ja, so Camilla Giorgi, die dann plötzlich gut serviert, oder, die auch schon weit gekommen ist in Wimbledon. Also da gibt es jede Menge. Also,
Simona Walter.
Ja, Simona Walter kann ja theoretisch auch gut spielen auf Rasen, wie sie den Ball so schnell machen kann. Ja,
ja, die ist halt aus Chur wie ich, oder? Da habe ich der Kollege ja, gesagt, du musst unbedingt Simona Walter erwähnen, weil wir Churbündner müssen, weiß ich warum. Eigentlich spielt doch keine Rolle, wo die herkommen. Aber
ja, aber weißt du was, das ist ja gar nicht so falsch. Also, sie kann fast 190 km in der Stunde servieren. Sie kann extrem viel Druck von der Grundlinie ausmachen, theoretisch auch sehr gut retournieren. Die Frage ist, was tut sie sich überhaupt zutrauen? Oder eigentlich ist ihr Spiel für Rasen fast schon optimal, weil sie spielt richtig gut in der Offensive und es ist schwieriger, auf Rasen defensiv zu spielen. Also warum nicht den Exploit von Simona Walter auf Rasen? Also eben, Rasen ist ja so immer die Weltkarte. Es wird 3-4 Wochen auf Rasen gespielt im ganzen Jahr. Das heisst, dass eigentlich ja niemand sich gewöhnt ist, auf Rasen zu spielen, was eben eine Möglichkeit ist für viele.
Außer man ist so alt wie Stan Wawrinka, dann hat man eigentlich Jahrzehnte Erfahrung gefühlt auf Rasen, in einer Rasenstunde. Über Stan müssen wir noch kurz reden, weil es ist ja so eine Geschichte, also es sind eigentlich zwei Geschichten. Zum einen fragt man sich, je länger, je mehr, wo stünde er eigentlich in der Schweizer Sportgeschichte, wenn es den Roger Federer nicht gegeben hätte. Ich glaube, das wird vielen Leuten erst jetzt so langsam klar. Und zweitens nimmt mich schon Wunder, was kommt da jetzt noch?
Also er beeindruckt mich extrem. Wahnsinn, was er da leistet. Oder? Man hat wirklich das Gefühl, der spielt gerne Tennis, sonst wäre ja das gar nicht machbar. Verletzt und nochmal und spielt Challenger und nochmal als Challenger und dann langsam schafft er sich nach vorne und die Passion, die man auch sieht, wenn er da gespielt hat in Paris, bei jedem Punkt und mit Zuschauern mitgehen. Also absolut grossartig, was er da leistet. Und wenn es Roger nicht gegeben hat, werden wir ihn ganz oben einreihen in der Schweizer Sportgeschichte. Und ich hoffe für ihn, dass wir ihn sowieso ganz oben einreihen in der Schweizer Sportgeschichte. Vielleicht nicht gerade heute und morgen, vielleicht übermorgen, wenn man schaut, was er für Titel gewonnen hat. Wie so viele Schweizer gibt es jetzt auch nicht, die in der Weltsportart so viele Titel gewonnen haben, grosse wie er. Also überhaupt keine Frage. Was kann man von ihm erwarten? Ja, also, dass er wieder rauslaufen und mit einer riesen Passion Tennis spielen. Und meine, die Schläge sind immer noch fantastisch. Also meine, die Rückhand, gibt es etwas Schönes, wenn er sie trifft? Also ganz sicher nicht. Er ist nicht mehr ganz so schnell wie früher und die 20 cm, die da oder dort fehlen, das ist halt kein viel ab einem gewissen Punkt. Und das kann er mit schönen Schlägen an gewissen Tagen eben nicht kompensieren. Wie früher hätte er vielleicht mal einen Tag gehabt, wo die Schläge nicht so gekommen sind. Ja gut, dann bin ich halt ein bisschen mehr gelaufen, ein bisschen mehr in die Defensive gegangen. Und das hat er eben nicht mehr die Möglichkeit. Also die Luft hat er nicht mehr. Heute muss einfach alles stimmen. Und wenn alles stimmt, kann er immer noch gegen alle bestehen. Aber dass über 2 Wochen in jedem Match alles stimmt, also das ist wahrscheinlich nicht anzunehmen.
Ja, also meine dritte Säule würde ich jetzt glaube ich auch nicht auf dem Stan sein 4. Grand Slam Sieg wetten. Das wäre ein bisschen höher angesetzt.
Das kann man, glaube ich, auch nicht.
Wieso?
Die dritte Säule kannst glaub, nur
du, glaube ich,
nur beziehen, wenn du ins Ausland gehst oder wenn du ein Haus baust.
Ja gut, du kannst sie unter gewissen Bedingungen, unter gewissen Vorwänden nicht auflösen. Vielleicht müsste man einen Kniff anwenden.
Nein, ich glaube, du musst da etwas anderes aussuchen.
Also auswandern und dann auf ein Stan wetten.
Ja, das
wird einfach eng. Ich weiß nicht, wie das mit den Formalitäten läuft.
Heinz, du wie kommst du wieder zurück?
Als Weltenbürger hättest du vielleicht noch den einen oder anderen Tipp.
Aber ich sehe schon eine Netflix-Serie, wo du das tatsächlich machst und du hast Kamera, die das Ganze verfolgt und wo du am Schluss landest, entweder im Schloss oder in der Gasse.
Ja, wahrscheinlich irgendwo in der Zelle neben der von Boris Becker, könnte ich mir vorstellen.
Alles ist denkbar.
Ah, ich freue mich. Wir freuen uns auf das Turnier. Ein Wermutstropfen gibt es. Der Roger Federer, apropos Boris Becker, macht nicht den Becker in Wimbledon, scheinbar. Hat ja zuerst. Angeblich. Also, das hat er irgendwo mal twittert nebenbei auf die Frage von einem Fan. Es gäbe keinen Plan. Vielleicht. Ausser die Pläne hätten sich jetzt sehr kurzfristig geändert. Sehr bedauerlich, weil das hätte ich sehr gerne gesehen.
Also aber, ich auch, aber dürfen auch aus meiner Sicht planlos herreden. Also er muss keinen Plan machen, gell? Das wäre auch gut.
Ah, du meinst, also, das ist
Pflicht TV, weißt du?
Er hat gedacht, dann würde er planlos, das tönt, dass er bei uns wird vorbeikommen. Das würde uns eigentlich noch liegen.
Eben, das meine ich. Heute bist du gerade da, da haben wir das Mikrofon, sag etwas.
Ah, hervorragend. Ja, wir fragen mal und vielleicht. Wahrscheinlich wartet er nur, dass er gefragt wird. Das ist wahrscheinlich das.
Nein, ich glaube, die Chance, dass du darfst deine drei Säulen auf der Wawrinka setzen, ist grösser.
Könnte ja sein, ja.
Ach, der Gegenwert von deiner dritten Säule vielleicht. Ich weiss noch nicht genau, wo ich den hernehme, aber naja, egal. Kompliziertes Thema. Auf was freust du dich, Heinz, in Wimbledon am meisten?
Ja, dass ich mal schon wieder dort reinlaufen durfte und tatsächlich als ehemaliger Champion immer ein Ticket bekomme. Das ist schon mal ein Highlight irgendwie, wenn du zum Last Eight Club gehörst und dann ganz vorne mal gratis Tee bekommst in den Lokalitäten. Und dann selbstverständlich über die ganze Atmosphäre in dem Wimbledon. Also das Tennis ist ja das eine, aber man muss ja eigentlich einmal vor Ort sein als richtiger Tennisfan, um eben das Spezielle spüren, was in Wimbledon ist.
Dazu habe ich eine Frage, Heinz. Wie ist es mit den Netbären? Sind die ähnlich wie die Unterlage? Verändern die Qualität oder das Erscheinungsbild in der zweiten Woche? Oder sind die immer gleich gut?
Also, sie sind nicht in der ersten Woche rot und werden dann langsam braun in der zweiten Woche. Wie der Center Court? Nein. Sie sind wirklich tatsächlich gut, aber man zahlt auch dafür. Es ist überhaupt keine Frage. Also, gratis wird nichts verteilt in Wimbledon. Die Preise sind anständig hoch.
Also, exzentrisch.
Teilweise, ja. Teilweise, ja. Aber man kommt ja auch viel dafür über in Sachen Erlebnis. Und Umgebung.
Eben, das ist auch noch das Erlebnis, wo das ein Mythos dazugehört. Nebst dem Dresscode und der Atmosphäre. Und den Geräusch, den du beschrieben hast, kann ich mich erinnern im Fernsehen. Mit dem haben wir angefangen und da sind wir, glaube ich, jetzt auch am Schluss. Die Geräusche haben uns jetzt mehr als eine Stunde lang begleitet. Expertenwissen, wie wir am Anfang auch gesagt haben, tut immer gut den Podcast sowieso. Wir labern meistens ein bisschen dahin. Und jetzt sind wir mal wirklich in Genuss gekommen von richtigem Fachwissen. Danke vielmals, Heinz, und wir freuen uns.
Ja, es war ein Vergnügen mit euch zwei. Keine Frage.
Und das wenn wir das herausfinden, wie das ist mit dieser dritten Säule und dem Wetter, dann wir würden uns melden. Vielleicht interessiert es dich ja auch.
Sehr gut, ja.
Danke, bis gleich.
Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Ade.
Pro und Konter.